Eigentlich war es ein richtig schöner Tag. Ich war zu Hause und noch nicht so groß. Und ich höre, wie von unten meine Mutter reinkommt. Und ich habe mich gefreut. Denn sie hatte eine schöne Nachricht. Sie sagt, ey Udo, da waren gerade ein paar Jungs. Die haben gefragt, ob du rauskommst zum Fußballspielen. Und ich habe gesagt, echt? Die? Ich? Okay. Und ich habe mich gefreut. Und es war bestes Wetter. Nicht so wie heute. Die Sonne war warm. Und ich gehe dorthin in freudiger Erwartung eines Fußballspiels. Und da stehen sie. Aber sie sehen gar nicht so fröhlich aus wie ich. Und ich komme immer dichter. Und sobald ich stehen bleibe, schubsen sie mich, treten auf mich ein, schlagen mich. Und als ich weinend so davon gehe, eigentlich total traurig so, ne? Gehe ich weinend davon. Und sie sagen, ey Udo, weißt du schon das Neueste? Wir sind nicht mehr deine Freunde. Und wie oft habe ich mir gedacht, in meinen Allmachtsfantasien, dem will ich mal so richtig eine geben. Ja? So mit Gesicht auf Bordstein und so. Nee, aber wirklich. Ja. Und wie oft habe ich in meinem Leben versucht, diesen Schmerz, es war ein kleiner Teil davon, ja, eine kleine Geschichte, aber dem gerecht zu werden, ihn zu kontrollieren, ihm eine Form zu geben. Aber immer hat sie auch andere verletzt. Wie gehe ich mit so einer, heute lache ich drüber, damals nicht, wie gehe ich damit um? Und ich möchte heute mit euch, und überhaupt, als ich an Josef gedacht habe und mich ein bisschen mit ihm beschäftigt habe, kam ich überhaupt, diese Erinnerung kam wieder auf. Wie ist es, wenn du denkst, du gehst zu einer Party, aber du bist gar nicht eingeladen? Und Josef hat einen Vater und ich finde es schön, einen Vater, der seinen Sohn liebt. Ist schön. Wer von euch hatte einen liebenden Vater? Wahnsinn. Wunderbar. Das wünschen wir den Leuten. Wir sagen zu ihm, Väter, seid präsent in dem Leben eurer Kinder, denn irgendwann sind sie groß und nicht mehr da. Manche haben gar nicht das Privileg, ihren Vater zu kennen. Bei manchen ist er vielleicht früh verstorben. Aber Jakob, der liebt seinen Sohn. Er liebt ihn so sehr, dass er vielleicht sogar die anderen vernachlässigt. Und das kann ein Problem sein, wie wir gleich sehen, weil er ist 17 Jahre alt, Josef, und er arbeitet, er ist tüchtig, aber er war nicht so, ich weiß nicht, mit 17, ist man mit 17 eigentlich noch eine Petze, würde man so sagen, ne? Doch Josef verriet es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten, seine Halbbrüder. Ja? Er hat dann gesagt, ey Papa, heute haben die dies und jenes getrieben. Wir bringen unseren Kindern bei, dass man das nicht macht. Ich weiß nicht, war Jakob blind vor Liebe? Das ist eigentlich was Schönes. Aber zu viel Liebe ist anscheinend nicht gut. Oder? Ich weiß nicht. Jedenfalls steht hier nicht, und Jakob setzte sich zu Josef und hatte mit ihnen ein Gespräch, dass man so etwas nicht tut. Wir lesen, die Brüder, die hassen ihn. Die hassen ihn. Und das ist ein starkes Wort. Wo Menschen eng zusammenleben, da hasst man sich manchmal. Wenn Menschen manchmal zusammenkommen zu Familienfeiern, dann hassen die sich und du merkst das. In der Familie können sich Menschen anscheinend hassen. Auch hier, und es ist kein freundliches Wort mehr vorhanden. Weil sein Vater ihn lieber hatte. Was mich ein bisschen stört, ist, dass Josef unschuldig ist, oder? Ist er unschuldig? Schon für dich. Er kann ja nichts dafür, dass er mehr geliebt wird, oder? Naja, er ist auch eine Petze. Kann schon ein bisschen was dafür. Aber vielleicht ist das gar nicht die Frage, die wir stellen müssen. Wer ist schuld? Sondern was machen wir mit dem, was wir hier haben? Mit der Situation, die vor uns liegt. Weil wer hat Schuld? Ja, hilft nicht immer so viel weiter. Und dann gibt es diese verhängnisvolle Situation. Ja, verhängnisvoll, sei mal dahingestellt vielleicht. Aber Jakob sagt zu Josef, geh mal schauen, deine Brüder sind heute ein Stückchen weiter weg als sonst. Und guck mal, was die da so treiben. Und du gibst mir Bescheid. Da ist auch schon wieder der Fehler, Freunde, oder? Schick ihn doch nicht dahin, wo die Gefahr lauert. Aber vielleicht wusste er nicht, er konnte es nicht ahnen, was seine Brüder dort in Schilde führen. Und dann schickt er sie dorthin, oder ihn dorthin, und dann passiert es. Sie bekommen die Idee, weißt du, diesen Josef, den wollen wir nicht mehr haben. Und dann überlegen sie, wollen wir ihn töten? Nee, Hände schmutzig machen, ja, das wollen wir auch nicht. Vielleicht schmeißen wir ihn einfach in diesen Brunnen hinein. Und da ist dieser Stoß und du fällst und du bist weg. Und ich weiß nicht, ob ich übertreibe, vergebt mir, wenn es vor euch sich so anfühlt, aber ist es nicht, dass Urvertrauen hier massiv erschüttert wird? Dass du den Glauben an ein stabiles Leben auf einmal verlierst, weil es über dich hereinbricht und du nichts tun kannst, weil die sind mehr als du und die schubsen dich und du fällst, ob du willst oder nicht. So wie das Leben manchmal uns auch spielt, es kommt und es sagt, hier, bitteschön, mach was draus, aber du bist jetzt da unten drin auf einmal und fragst dich, wie soll ich hier wieder rauskommen? Ich weiß es nicht. Und jetzt stell dir vor, das Leben sind deine Brüder, mit denen du deine Kindheit verbracht hast. Oder deine eigenen Eltern. Oder dein bester Freund. Und du wirst da reingeschubst. Und das Leben sagt zu dir, mach was draus. Ja. Was machst du, wenn du da unten sitzt und hockst? Eine Sache, die ich mir hier notiert habe, ist, dass Verrat für mich noch schlimmer ist als Hass. Weil mit Hass kannst du noch arbeiten irgendwie. Da können wir unsere Gefühle vielleicht noch offenlegen und sagen, Mensch, was ist da los? Aber wenn du verraten bist, das ist irgendwie so endgültig, das ist vorbei. Und ich glaube, Josef wusste das schon da unten. Aber wird ja noch schlimmer. Das Spannende ist, überschlagen sich die Ereignisse. Eine verrückte Geschichte. Und die Jünger später, ja, in 1. Mose 42 sagen sie noch, und das ist eigentlich sehr dramatisch, wir haben seine Angst gesehen, als er uns um Gnade anflehte. Oder? Wer sagt denn, ciao Josef? Niemand. Und das hat auch bestimmt die anderen auch nicht so unberührt gelassen, wie ich es jetzt hier, ciao Josef, gemacht habe. Das weiß ich. Aber wir haben nicht darauf gehört. Der Junge, dem hat das wehgetan. Aber wir haben weggesehen. Weil der hat genervt. Der hat gestört. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Leben, der auch stört. Ja? Und vielleicht sehen wir diesen Menschen, der uns stört, gar nicht mehr als diesen Menschen, der er ist, sondern einfach nur als dieses nervige Objekt, welches wir gerne beseitigen würden. Und wir nehmen ihm dadurch etwas die Menschlichkeit. Aber selbst der ganz nervige Onkel, der immer wieder die dummen Witze macht, hat auch eine Menschenwürde, tatsächlich. Große Überraschung, ja. Und ich glaube, es ist anstrengender, mit dem bösen Onkel zu reden. Leichter wäre es, ihn in den Brunnen zu werfen. Absolut. Bin ich bei euch. Aber verlieren wir da nicht auch unsere Menschlichkeit, wenn jemand sagt, bitte verschone mich und wir sagen, nein, nicht heute. Und dann kommt diese Karawane vorbei. Ich habe euch diesen kleinen Abschnitt hier, diesen Vers 28, rausgesucht. Und da frage ich mich, was ist denn ein Menschenleben wert? Das hatten wir mal in so einem Bibelgespräch für die Echtzeit, erinnere ich mich noch. Wenn man einen Menschen so in seine chemischen Substanzen oder Bestandteile irgendwie zersetzt, dann kostet er noch 12 Euro oder so. An guten Tag. Ja. Ich vielleicht nur 5. So. Und die Frage ist, was ist ein Mensch wert? Wisst ihr, Jesus, was war? 30, ne? 30, wenigstens 30. Aber er ist euer 17, deswegen 20. Und die nehmen ihn mit. Und ich weiß nicht, wann er realisiert hat, dass er auch in ein ganz anderes Land jetzt kommt. Ich meine, ganz anderes Land, aber auf jeden Fall in ein anderes Land kommt. Wer von euch ist hier in dieses Land, also nach Deutschland gekommen und musste Sprache neu lernen, Kultur neu lernen, sich quälen lassen von der schönen Kultur Deutschlands? Ja, komm, ihr traut euch gar nicht alle. Ja, ja. Ja? Und war's schön? Ja. Es war richtig schön. Deutschland ist super. Die Menschen lächeln immer alle. Sie haben Verständnis dafür, wenn du zu spät kommst. Alle sind freundlich. Aber da entscheidet sich doch eine ganze Menge. Lernst du jetzt neu diese Sprache hier oder schließt du dich in dein Zimmer ein und lernst sie eben nicht? Machst du den Integrationskurs oder nicht? I don't know, you know. Ich muss Gott, wirklich, ich bin sehr froh, dass ich Deutsch nie lernen musste. Ich danke Gott manchmal dafür. Ich habe es ja meiner Frau gesehen, die arme Valerie. Sehr schlimm. Sie musste auch Deutsch lernen. Was ich sagen will ist, wenn du schon am Boden bist und dann wirst du noch deportiert in ein anderes Land, nicht weil du willst, sondern weil du musst, dann musst du dich entscheiden. Schaffe ich dran zu glauben, dass Gott mich immer noch liebt? Oder komme ich in die Versuchung zu sagen, was machst du da oben eigentlich falsch mit mir? Und das ist für mich einer der größten Versuchungen überhaupt. Wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung. Tatsächlich, weil wenn ich mich gegen Gott wenden würde, ne, was hätte ich denn noch? Diese Perspektive, Ewigkeit ist dann ja weg. Und dann würde ich ganz verzweifeln. Aber immer wieder sagt uns der Schreiber, der Herr half Josef und er ließ ihm alles gelingen. Und es geht bergauf mit ihm, es geht bergauf, denn dort in Ägypten hatte Josef natürlich auch Glück, denn der Herr ist mit ihm. Ja. Und Potiphar merkt es auch. Alles, was er tut, das gelingt ihm. Und er wird sein, also Potiphars persönlicher Diener. Aber auch andere bemerken, dass Josef auch nett aussieht. Ja, dass er schöne Muskeln hat. Ein nettes Lächeln vielleicht. So, und dann kommt auf einmal die Frau von Potiphar und sagt, ey Josef, wenn du vielleicht mal Zeit hast für mich, komm gerne vorbei. So könnte man sagen, oder? Ja, stark. Aber Josef macht das einzig Richtige, würden wir sagen. Er macht das Richtige und wird trotzdem bestraft. Wie viel Pech möchtest du haben? Ja, so viel. Da bist du ein treuer Diener, eine treue Dienerin Gottes. Du machst das, was in der Bibel steht, du bringst es deinen Kindern bei und trotzdem landest du im Gefängnis? Was ist da los? Was ist da los? Der Freddy Woisch hatte letztens Jugendstunde bei uns und ich fand es sehr besonders, wie er über den barmherzigen Samariter sprach und sagte, dass dieser Mann, der dort überfallen wird und fast zu Tode geknüppelt wird, der war gerade im Tempel und der hatte gerade ein Gotteserlebnis. Und trotzdem wird der Tod geknüppelt fast. Und trotzdem will ihm keiner helfen. Und mir war das gar nicht klar, dass wir vielleicht auch in die Versuchung geraten könnten, zu denken, dass wenn wir alles tun, was in diesem Buch steht, dass uns dann sowas nicht passiert. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir werden ja auch krank. Wir kriegen ja auch Krebs. Wir werden ja auch alt. Uns lassen ja auch Menschen im Stich. Ha. Was machen wir damit? Aber der Herr ist mit ihm. Auch dort. Auch im Gefängnis. Und dort kriegt er wieder die Aufgaben übertragen vom Verwalter. Und er ist so gut, dass der Verwalter sagt, den Josef, den brauchst du nicht kontrollieren, der macht's gut. Und vielleicht ist das auch zentral in dieser Geschichte. Josef hat von Gott eine Gabe geschenkt bekommen. Er kann die Träume deuten, die andere haben. Und er erkennt diese Gabe nicht da, wo es ihm gut geht, wo alles perfekt ist, sondern da, wo er ganz unten am Boden ist, da erkennt er, oh, warte mal, ich kann den Menschen helfen und ich kann Träume deuten, weil Gott mit mir ist. Das heißt, wir können sogar wachsen, wenn wir ganz unten sind im Tal und die Früchte, die sammeln wir dann oben wieder, wenn wir da sind, ja? Aber dort erkennt er, ich habe eine Gabe und die möchte ich nutzen, um anderen zu helfen. Und der Mundschenk sagt, Brudi, wenn du draußen bist, nee, wenn ich draußen bin, dann hole ich dich mit raus. Aber er hat es nicht gemacht, er wurde wieder vergessen. Kennt er schon von seinen Brüdern, die haben ihn auch vergessen. Er wurde wieder allein gelassen. Geht schon zum Showdown, ja? Und jetzt könnte man fragen, wer ist dieser Mann eigentlich noch? Verkauft, verraten, äußerlich wahrscheinlich auch sehr anders aussehend als früher, spricht anders, denkt vielleicht auch anders. Ist er noch Josef? Oder ist er jetzt Josephus oder weiß nicht, wie es ägyptisch klingen würde. Nicht Josephus, ich weiß, aber jo, egal. Wer ist dieser Mann? Und dann kommt diese Konfrontation mit seinen Brüdern. Weil da ist Hungersnot. Und Josef hat dafür gesorgt, dass er seinen Brüdern Nahrung mitgeben kann. Er sitzt am Tisch mit seinem Feind, mit seinen Feinden, denn sie haben ihn alles genommen. Sein Vater, seine Erinnerungen, sein schönes Leben, sein schönes Gewand, der Mantel, ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo sich wahrscheinlich entscheidet, ob Josef Charakter hat. Wie leicht wäre es gewesen, diesen kleinen blöden Bengeln mal zu zeigen, wer hier der Boss ist. Mal zu zeigen, na Juda, kennst du mich noch? Du hattest doch damals die Idee. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn man da unten im Dreck liegt und keiner hilft einem? Weißt du das? Komm, das machen wir jetzt mit dir. Wäre das nicht schön? Wie gut würde sich das anfühlen? Ja? Aber ich glaube, Rache ist immer so ein Fass ohne Boden. Ah, dann ist es vorbei. Und dann denkst du dir, richtig voll wurde ich davon auch nicht. Erfüllt wurde ich davon auch nicht. Aber Josef ist schlau und er macht hier diesen Move, finde ich total spannend. Er sagt, ich guck mal, wie die geworden sind. Vielleicht habe ich mich nur nicht nur verändert, sondern meine Brüder haben sich vielleicht ja auch verändert. Kann ja sein. Vielleicht ist Juda gar nicht mehr der Böse von damals. Und ihr kennt das, er nimmt diesen silbernen Becher, versteckt ihn im Korn, was sie denn mitnehmen nach Hause, weil sie hungern. In dem Sack von Benjamin da macht er es rein und dann schneiden sie es auf und sie sehen, oh, ihr habt geklaut. Das war der Benjamin. Und dann sagt Judah auf einmal, Herr, lass mich Sklave sein. Ich will meinen Vater nicht nochmal dasselbe antun. Und das finde ich total spannend. Vielleicht denken wir manchmal, wir entwickeln uns weiter, ja, wir machen Fortschritte persönlichkeitsmäßig, ja, und so. Aber andere auch. Und vielleicht sogar die Jungs von damals, die mich verkloppt haben. Vielleicht. Wäre doch schön. Wäre doch schön. Und ich weiß nicht, welche Lehrerin dir damals gesagt hat, aus dir wird nichts. Oder welcher Erzieher dich damals gezwungen hat, ja, die 3 Teller musst du noch aufessen. Ich weiß es nicht. Wer böse zu dir war. Aber vielleicht hat dieser Mensch sich sogar weiterentwickelt und ist nicht mehr dieses böse Monster von damals. Jedenfalls hat er keine Macht mehr über dich. Ja? Weil du bist ja auch groß geworden und hast Fortschritte gemacht. Und am Ende will ich sagen, er sagt diesen Satz in Vers 3. Ich bin Josef. Und das kann mir keiner wegnehmen. Ich habe das zu den Kindern ja heute auch gesagt. Ne? Das sage ich gerne zu uns allen. Egal, wie jemand auf uns rumtrampelt oder uns sagt, wie wir zu sein haben, uns versucht zu schikanieren oder zu sagen, boah, du bist nichts für mich. Euer Namen, den behaltet ihr immer. Und der steht auch in einem Buch geschrieben. Oben, bei Gott selbst. Und das kannst du von dir behaupten, dass du zu Gott gehörst und dass du sein Kind bist und dass es niemand wegnehmen darf, niemand wegnehmen kann. Das ist nicht möglich. Und ich wünsche dir, dass du das in deinem Herzen bewahrst. Egal, wer auf dich rumtrampelt, so wie ich heute auf diesem blauen 20-Euro-Schein. Und Josef gibt seiner Geschichte einen Rahmen, wir nennen das Framing, ja, heutzutage so. Die Frage ist, welchem Rahmen gibst du deine Geschichte? Josef sagt, aber macht euch deswegen keine Vorwürfe, Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Er deutet sein Leben so, warte mal, ist es okay, dass es so passiert ist, denn so seid ihr nicht verhungert, seid nicht gestorben, weil ihr nichts zu essen hattet. Gott hat davor gesorgt. Und wenn du das sagen kannst und sowas erlebt hast, ich finde das stark, also wow. Ja. Damit er euch am Leben erhält. Auf eine wunderbare Art und Weise. Und am Ende gebe ich euch das mit, weil ich dran glaube und davon überzeugt bin, wie Paulus es sagt, ich bin davon überzeugt, dass egal was dir passiert in deinem Leben, egal, welche Mächte dich umgeben und selbst der Tod, der schreckliche, der hässliche Tod, selbst der böse Onkel, selbst dein Arbeitsverlust, selbst dein schlimmstes Erlebnis kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes, die für immer bleibt. Amen.